Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 5. Oktober ist heute, glaube ich, 20 Uhr und fast genau 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie jeden Monat haben wir euch heute auch interessante Studiogäste aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Mal wieder zwei Spieler. Unsere Gäste am heutigen Abend sind zum einen Lukas Kiefer. Hallo Lukas.
Hallo.
Und zum anderen Mirko Schuster. Hallo Mirko.
Servus.
Und ja, wir verbringen mit den beiden hoffentlich ein interessantes Studio, das haben wir hier auch, eine interessante Stunde bis 21 Uhr mit den beiden. Während es zwischendrin ein bisschen poltert oder so, unten findet ein Konzert statt hier in der Feuerwache. Ich glaube, über uns findet so ein irischer Stepptanzkurs statt. Hier poltert es auf jeden Fall relativ heftig. Lasst euch davon nicht irritieren. Und ja, wir starten gleich durch. Der Paul hat die erste Frage vorbereitet, denke ich, oder?
Ja, also hallo auch nochmal von mir. Ich würde einfach vorschlagen, ihr stellt euch mal kurz vor, vielleicht so ein bisschen, wo ihr herkommt, wo ihr vielleicht gespielt habt. Genau, und vielleicht fängst du an,
ja, Lukas. Ja. Also ich bin der Lukas Kiefer, bin 24 Jahre alt, habe in der Jugend beim VfB gespielt, bis zur zweiten Mannschaft, habe dann 2 Jahre dort bei der zweiten gespielt, dann nach Saarbrücken und nach Saarbrücken jetzt hier bei Waldhof gelandet.
Also du hast beim VfB in der zweiten Mannschaft gespielt, also da habe ich gelesen, 49 Spiele in der dritten Liga aufgemacht, ne? Ja. Das darf man nicht vergessen. Gibt es da einen Unterschied zwischen dritter Liga und Regionalliga? Ist das ein großer Leistungsunterschied?
Ja, also es gibt schon einen Unterschied. Ich sage aber jetzt so zwischen den ersten 5, 6 Mannschaften in der Regionalliga jetzt nicht unbedingt, aber halt dann alles, was dahinter so kommt, sage ich mal, ist dann schon ein bisschen Unterschied da. Aber ich sage, wenn du gegen Elversberg oder Saarbrücken spielst, dann sind es auch normale Drittliga-Duelle, von meinem Gefühl her.
Okay, jetzt sage ich mal dünnes Eis, wenn man sagt, die da hinten hinter dem 6. Platz oder so kommen.
Ja, also ich meine es richtig.
Tun sich ja oftmals, das haben wir auch wieder gesehen, Saarbrücken, zum Beispiel gegen Stadt Allendorf, hat sich jetzt auch nicht unbedingt gleich getan, wie ihr auch. An was liegt es, dass solche Mannschaften dann eben doch zumindest mitspielen können?
Ja, also ich sage erstmal, die Anlage, alles, das ist was ganz anderes natürlich, ob du jetzt in Stadt Allendorf spielst oder ob du in Magdeburg spielen würdest, sage ich mal, vom Umfeld, aber auch die Mannschaften haben alle gute Kicker. Also ich sage, in der Regionalliga gibt es genauso gute Kicker wie in der dritten Liga. Das ist halt das Problem auch, der Markt ist einfach groß und das hat nicht jeder das Glück immer auch im richtigen Moment gehabt. Und deswegen gibt es auch Mannschaften wie Stadt Allendorf, die richtig gut in der Regionalliga mitspielen.
Okay, aber dann wollen wir erst noch den Mirko sich vorstellen lassen, bevor wir weiter das Gespräch vertiefen.
Hallo, ich bin der Mirko Schuster, ich komme aus Mannheim. Bin 23 Jahre, habe in der Jugend beim Waldhof schon gespielt, genau vor 10 Jahren. Dann bin ich zum KSC gewechselt und bin dort auch zu den Profis gekommen. Bin dann von dort in die dritte Liga auch und habe dort ein paar Spiele gemacht. Und von dort aus bin ich dann nach Steinbach für ein Jahr und jetzt bin ich wieder in der Heimat beim Waldhof Mannheim.
Ja, dann mal herzlich willkommen zurück. Wo kommst du genau her, aus Mannen?
Aus Sandhofen.
Aus Sandhofen, ja. Okay.
Viele sagen immer, ich wäre Schönauer.
Okay.
Aber das sind meine Eltern her. Wo ich dann geboren war,
war der,
bin ich dann in Sandhofen
gewesen. In Sandhofen, okay, alles klar. Auch dort zur Schule gegangen und alles, oder?
Nee, das war ich hier in der Gallestadt dann.
Okay.
In der Waldschule später. Aber ja, in der Grundschule war ich in Sandhofen, aber dann späterhin war ich auf der Gallestadt.
Schön, schön. Der verlorene Sohn.
Genau, du bist ja jetzt seit dem Sommer hier bei uns. Irgendwie, der Lukas ist ja schon ein bisschen länger da. Wir haben jetzt mal geschaut. Irgendwie, wir haben gedacht, wir müssen den Lukas mal einladen hier. Ich glaube, du bist der älteste Hase in der Mannschaft ja inzwischen fast hier, oder?
Wie älteste Hase?
Ja, also mit am nächsten mit dabei.
So, dabei. Ja, gut, da gibt es noch ein paar. Dani ist noch da. Scholle noch. Die sind schon ein bisschen länger da.
Du kommst dann aus dem Schwäbischen, ne?
Genau.
Ja. Und hast dich aber auch gut in Mannheim eingelebt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich fühle mich hier wohl. Ist auch nicht so weit in die Heimat, sage ich mal. Und deswegen hier in der Kurpfalz kann man sich auch sehr wohl fühlen.
Okay, du wohnst auch in Mannheim?
In Heddesheim.
Okay. Das war für dich dann quasi ein Heimspiel gestern, ne?
Ja, genau.
Wobei du ja eben erzählt hast, irgendwie, dass du...
Ja, das Problem war nur, dass wir uns beim Waldhof getroffen haben, im Bus dann nach Heddesheim gefahren sind, mit dem Bus wieder zurück zum Waldhof gefahren sind, dann konnte ich wieder nach Heddesheim fahren.
Okay, aber das macht man natürlich gerne irgendwie, ja, und dann mit der Mannschaft irgendwie anzureisen, oder? Ist wahrscheinlich auch Pflicht, oder?
Ja, das ist Pflicht, genau.
Okay. Wie kommst du denn hier mit den Begebenheiten zurecht, gerade was das Sprachliche angeht, irgendwie? Das Monomerische?
Also ich sage, im Saarland war ich ein bisschen was anderes nochmal gewöhnt. Das war ich nochmal ein bisschen nochmal schlimmer. Aber nee, ich finde es auch sympathisch. Also ich sage, so überall, wo man ist, da nimmt man auch was mit. Und ich finde es auch cool, ein bisschen andere Dialekte mal mitzunehmen, aufzuschnappen. Und ne, passt ganz gut eigentlich.
Okay, und den Trainer verstehst du auch?
Ja, einigermaßen.
Sehr schön, sehr schön. Seid ihr auch als in Mannheim unterwegs? Ist ja irgendwie im Jungbusch, der, wer hat es erzählt? Der Diering, gell? Dorian ist als im Jungbusch unterwegs, glaube ich, mit dem Tüte zusammen oder zumindest, glaube ich.
Der Tüte wohnt ja da, genau.
Der wohnt ja da, okay, genau.
Nee, ich bin eher nur in der Stadt so halt, mit der Freundin.
Okay, okay, zum Shoppen.
Die Kreide zicken.
Okay, okay, okay. Gibt es irgendwie einen Lieblingsplatz, irgendwo, wo es schön ist? Was gefällt euch besonders gut hier in Mannheim?
Also, ich war jetzt im Luisenpark zuletzt, fand ich auch richtig schön. Also einfach ein bisschen durchspazieren. Gut, Ladenburg gefällt mir gut. Ist zwar jetzt nicht in Mannheim, aber ist auch richtig angenehm dort.
Ja, Großmannheim.
Ja, genau. Gut, sowieso der Wasserturm, das sagt ja jeder. Und,
ja, ist auch schön.
Ja, ist auch so. Aber nee, ja, so Luisenpark fand ich auch richtig geil auch.
Cool.
Zum Runterkommen ein bisschen.
Ja.
Okay, und wie war für dich, Mirko, die Veränderung vom Dorf jetzt dann wieder in die Stadt? Irgendwie?
Ja, das war schon schön.
Dass ich du hast in Steinbach auch gewohnt dann?
Genau, okay. 10 Kilometer weg in noch einem kleineren Ort. Und bin dann oft zu meiner Freundin nach Köln gefahren, weil die Stadt schon einem fehlt, sag ich mal. Weil man braucht ja schon mal ein bisschen auch die halt so Shoppingmeile, ne? Und man will auch mal andere Menschen noch sehen, als nur die vom Dorf.
Immer die gleichen.
Genau.
Genau. Mich würde interessieren, du hast ja gesagt, bis 2007 beim SV Waldhof gespielt. Das war dann U wie viel? U14 oder sowas? U13, ne?
U13.
Was konnte der KSC dir bieten, was der SV Waldhof Mannheim nicht bieten konnte?
Ja, das...
Also interessiert, glaube ich, viele Zuhörer, weil wir
da immer wieder... Ich glaube, es ist eine längere Geschichte. Mein Papa hat ja früher auch für den Waldhof gearbeitet. Mhm. Und wo der Waldhof Insolvenz gegangen ist, hat er da viel für die Jugend gemacht. Und dann kamen halt gewisse Personen, die Namen, die möchte ich jetzt nicht nennen, die haben da ein bisschen mit meinem Papa Schwierigkeiten gehabt. Ja, und dann hat man sich darauf irgendwie geeinigt, dass ich, also dann geh halt, okay, weil sie wollten mich dann immer beim Elternjahrgang haben, wie sonst auch immer. Und dann kam halt das mit dem KSC und das war halt für mich dann passend, sage ich mal. Ich wäre, glaube ich, immer beim Waldhof geblieben, sage ich mal so.
Das waren eher persönliche Gründe, als jetzt, dass der KSC gekommen hätte und wäre und gesagt hätte, hier, du kriegst von uns 1.000 Euro im Monat oder sowas.
Nee, es war nicht nur wegen Geld, es war einfach, ich glaube, auch viel persönliche Gründe.
Okay. Lukas, du hast ja selbst auch beim VfB 2 gespielt, da bist du ab der, jetzt muss ich nochmal gucken, C-Jugend, ne?
Ja, ja, ab der U12, genau. Mhm.
D-Jugend eigentlich dann schon, ne?
D2, ja.
Genau. Wie kam es da dazu? Also auch einfach gescoutet worden oder persönlich?
Also bei mir war das so, ich habe in Meichen in meinem Heimatverein gespielt, ganz normal. Dann gab es so eine Hallenrunde, württembergische Fußball-Ebene und dann wurde ich halt gesichtet, wurde eingeladen mit 30 oder 60 anderen. Und ja, dann gab es 3 oder 4 Runden, wo man sich immer wieder präsentieren musste, musste ich 3-mal hinkommen. Und am Ende wurde ich dann mit 5 anderen ausgesucht und hatte das Privileg, dann dorthin zu gehen.
Okay. Genau, also ich frage deswegen, weil viele unserer Zuhörer, glaube ich, auch mal fragen, wir haben das Leistungszentrum oder das Jugendförderzentrum am Alzenweg draußen, aber die guten Spieler, sage ich mal, die werden dann halt doch von Hoffenheim oder von umliegenden Vereinen wie dem KSC, Sandhausen und so abgegrast. Liegt es an den Perspektiven, die man beim Waldhof hat oder ist es einfach, dass man als Fußballer sagt, naja, ich will das Bestmögliche erreichen und dann halt auch zum bestmöglichen Verein?
Boah, ich denke, viele denken halt einfach wegen den Namen. Ich glaube, hier in Mannheim im Umkreis gibt es noch gute Kicker. Auch so jetzt halt in den kleineren, aber man müsste halt auch, ich sag mal, ein bisschen schauen nach den Leuten und halt anfragen einfach. Und halt auch mal einen Jugendtag machen.
Okay. Nee, weil ich meine, die weggehen vom Waldhof, also die ab der 13- und 14-Jährigen, die zu Hoffenheim gehen zum Beispiel oder
ja,
zu...
Ja, ich denke mal halt, die großen Vereine, die locken auch ein bisschen mit Geld. Und da denken halt die Eltern, sage ich auch mal oftmals, die geben uns Geld, unser Sohn wird dort 100% der Profi. Aber es ist ja meistens so, es wird ja meistens einer von 1.000 Stück dann, sag ich mal, wo dann hochgezogen wird und das Glück hat auch.
Okay. Paul, eine Frage?
Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal gestern aufs Spiel eingehen. Ja. 2-1 gewonnen, ja. Eine Runde weiter. Ich glaube, heute wird auch nicht ausgelost, aber der Termin, ne, ist, glaube ich, in 2 Wochen schon, am Mittwoch, den
18. Genau, heute in 2 Wochen.
Genau, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr weitergekommen seid.
Dankeschön. Ist ja nicht selbstverständlich beim SV Waldhof.
Nein, dieses Jahr auf jeden Fall. Es war trotzdem ein hartes Stück Arbeit. An was lag's?
Anfangen?
Ja, ich kann anfangen. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, die ersten, sag mal, 30 Minuten, bevor wir den Elfmeter verschossen haben. Haben wir, denk mal, das Spiel in der Hand gehabt. Machen wir es 2-0, ist, denke ich mal, der Deckel drauf.
Ja, dann ist vorbei.
So, machen wir es nicht, dann geben wir denen nochmal Mut. Denk mal, ich glaube, 5 Minuten später kriegen wir den Ausgleich. Dann sind die natürlich heiß und im Pokal weiß ja jeder, so ein kleiner Verein, die Spieler, die erhoffen sich ja immer gegen, sag mal, den größeren und aus der Region dann den großen Verein, den das Bein zu stellen. Wir sind dann immer, wie soll ich sagen, schwieriger in die Partie gekommen, auch aus der Halbzeit sind wir, glaube ich, nicht so gut reingekommen. Haben dann lange gekämpft, auch harte Zweikämpfe gehabt, vielleicht auch ein bisschen ab und zu mal Glück gehabt, aber zum Schluss haben wir dann 2-1 gemacht und denke mal, trotzdem noch verdient gewonnen.
Ja, absolut, absolut. Woran liegt es, dass man sich dann gegen so einen kleinen Gegner so schwer tut? Ist es auch ein bisschen, also ohne dass ich da euch was unterstellen will, also ein bisschen Einstellung dann, dass man vielleicht nicht den letzten Schritt geht, wie jetzt vielleicht, wenn dann am Sonntag gegen Saarbrücken, genau, danke. Ja, also so, ne, sind ja schon zwei Klassen drunter.
Ja, ich glaube nicht, dass man da die Einstellung liegen lassen soll, weil es ist ein Spiel wie jedes andere, man will gewinnen. Klar, es ist Pokal, man denkt vielleicht ein bisschen an Sonntag, aber das denke ich mal nicht, kann ich mir bei niemandem vorstellen, dass die gesagt haben, boah, heute gehe ich einen Schritt weniger, weil wenn du von Anfang an jetzt sagst, du machst einen Schritt weniger, dann wird es ja umso schwieriger und musst du eigentlich einfach einen Schritt mehr wieder machen, wie wenn du einen Schritt weniger machst.
Lukas, du kamst ja für den Mirko dann irgendwie rein. Vielleicht kannst du dann ab dem Moment, wo du drin warst, irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie es denn war.
Ja, als ich reinkam, war das Spiel auch nicht gerade so prickelnd. Auch danach nicht. Was? Aber wir haben ja trotzdem dann das 2-1 gemacht. Und ich sage, es gibt halt auch so Spiele, gerade im Pokal ist es halt so, dann wachsen die über sich hinaus auch ein bisschen. Und für dieses Spiel, das ist der ganzen Saison, manche fürs Leben und... ja, dann geben die halt alles. Wir versuchen natürlich wie immer auch alles zu geben, aber es fällt dann manchmal trotzdem irgendwie schwer. Wir verlieren vielleicht auch mal die Ordnung und ja, am Ende sage ich trotzdem, wie der Mirko auch gesagt hat, verdienter Sieg und runterputzen weiter geht's nächste Runde.
In der nächsten Runde geht's gegen Walldorf. Gegen die haben wir ja schon gespielt irgendwie in dieser Saison. Das war auch ein hartes Stück Arbeit. Wie seht ihr unsere Chancen irgendwie, Mirko?
Spielst du da? Ich hoffe, dass ich da auch wieder spielen darf. So wie gestern. Ja, ich glaube, in Walldorf waren wir auch die klar bessere Mannschaft. Wir machen halt unsere Chancen vielleicht nicht gleich. Machen dann... Nach meiner roten Karte kann ich ja sagen.
Okay. Ist nur gelb-rot, ne, muss man sagen.
Ja, gelb-rot diesmal. Machen wir es 2-1, glaube ich. 1-0, Entschuldigung. Ein klasse Schuss vom Hebisch.
Ja.
Vorher hat er vielleicht ein, zwei leichtere, die macht er nicht, aber dann macht er halt dafür den umso schöner. Hat mich natürlich auch gefreut, bin dann aus dem Kabinengang auch rausgerannt. Ja, und... ja, warum soll man da nicht wieder gewinnen, wenn wir es schon gemacht haben?
Okay, jetzt muss ich, weil du es schon angesprochen hast, der Lukas darf auch gleich noch was zu den unseren Chancen in Walldorf sagen, aber hier gibt es zum einen irgendwie eine Frage noch diesbezüglich. Mich würde aber vorab interessieren, was hat dir Gerd Deiss denn in dem Moment, als du mit Gelb-Rot vom Platz geflogen bist, gesagt? Das sah ja ziemlich wild aus, irgendwie der da hier mit Kopf an Kopf mit dir.
Ja, ich glaube, da war ein bisschen die Emotion auch, ich krieg Gelb-Rot. Das zweite Mal rot leider dieses Jahr, was ich vorher noch nie hatte. Klar, der Trainer denkt dann auch erstmal an die Mannschaft und steht ja noch 0-0 in dem Zeitpunkt. Denkt, wenn wir das verlieren, dann verlieren wir vielleicht auch den Anschluss nach oben wieder. Aber ich glaube, die Mannschaft hat dann noch gut gearbeitet, auch für mich. Den Fehler wieder ausgebügelt von mir und glücklicherweise haben wir dann noch gewonnen.
Okay, dann frage ich nicht nochmal nach, was er denn gesagt hat. Arnold möchte aber von dir wissen, ob du dich als den eigentlichen Matchwinner siehst mit deiner roten Karte.
Ja, Matchwinner glaube ich eher nicht.
Ja, was er zahlt vielleicht.
Ja, Zahlen, das gehört dazu.
Okay, zum Strafenplan kommen wir glaube ich nachher noch. Wie siehst du unsere Chancen, Lukas, gegen Walldorf?
Eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, wir haben die auch... Also wir standen auch ein bisschen tiefer in Walldorf, hat uns auch, glaube ich, trotzdem ganz gut getan, ein bisschen auf Konter zu setzen. Und klar, das wird wieder ein ganz anderes Spiel auf jeden Fall, aber ich denke, wir haben auf jeden Fall die Chance, da auch wieder einen Schritt weiter zu gehen.
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, beim Pokal ist es so, dass meistens oder so gut wie nie supported wird. Meint ihr, das macht einen Unterschied? Also gerade bei einem Gegner wie Walldorf, die immer extrem heiß sind, wenn sie gegen Waldhof spielen, meint ihr... Das würde was bringen, also dass nochmal so 5-10% mehr kommt, wenn Zuschauer euch anfeuern, oder ist das dann doch relativ egal?
Also eigentlich darf es nichts ausmachen, ja, weil wir müssen 100% geben, so oder so. Aber ich sag natürlich, wenn du auch im eigenen Stadion spielst und dann auf einmal auf die eigene Kurve spielst, ich weiß nicht warum, aber da geben wir halt immer unsere besten Leistungen zum Teil ab oder drehen die Spiele, jetzt auch wie zuletzt gegen Koblenz oder so. Irgendwie hat man dann doch so das Gefühl, da geht dann halt doch nochmal mehr. Hm. Obwohl es eigentlich nicht so sein sollte, ja.
Gut. Aber das ist ja das, was sich die Fans auch erhoffen, wenn sie supporten. Also, dass da einfach vielleicht nochmal, wenn es auch bloß 2% doch, vielleicht ist, mehr sind, die da kommen.
Fall, ja. Das bringt auf jeden Fall was, immer.
Okay.
Ja, ich würde gerne nochmal ganz kurz, Mirko, auf dich eingehen. Du hast ja so ein bisschen, hat man das Gefühl, so also irgendwie so von Dr. Jack und Mr. Hyde, so zwei Gesichter, so, so total, ja, immer gut drauf. Was? Hört man sich? Gut. Immer gut drauf, immer, ja, wirklich so, oder wie hat Gerd Dice gesagt, so ein Schwiegermuttertyp. Also, Schwiegersohn, okay, der perfekte Schwiegersohn. Und wenn man dich, auf dem Platz sieht, also ich habe gestern natürlich nochmal genauer dich beobachtet, bist du auf dem Platz immer sehr, sehr, wie soll ich denn sagen, präsent zumindest, aber sehr heiß. Ich weiß auch, ich glaube, der Köpi hat auch irgendwie ein, zwei Mal Mirko weiter, ne, wo du so ein bisschen dich mit dem Gegner angelegt hast, auch wieder gelb-rot gefährdet, sag ich mal. Okay, naja, gut, also zumindest auch
eine gelbe hatte ich, ja.
Okay.
Eine Drecksau.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, welcome die zwei Gesichter, oder ist es, oder, ja.
Ich glaube, wenn ich auf dem Platz bin, dann gibt es so einen Schall nach, wenn ich so über die Linie gehe, dann fokussiere ich mich auf Fußball.
Ja.
Und will halt meine Spiele gewinnen, sag ich mal, und die Zweikämpfe. Wenn es dann halt ab und zu mal härter zur Sache geht, ist das so, das ist bei Fußball. Mir halt so. Das ist ja im Fußball auch, man muss auch genug einstecken. Dann kann man auch gerne mal austeilen, denke ich. Ich habe viel erlebt schon im Fußball, auch so in den Trainingseinheiten, da wird auch, sag ich mal, reingefranst.
Mhm.
Und das, viele sagen ja auch, was man im Training nicht macht, macht man im Spiel nicht. Und ja, außerhalb, warum soll ich dann eine Drecksau sein oder, oder angespannt, weil ich glaube, das Leben ist ja so hart oder so anstrengend.
Und was sagst du zur Charakterisierung als idealer Schwiegersohn vom Trainer? Ja. Er hat bei uns in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt, du seist irgendwie tatsächlich der ideale Schwiegersohn, sehr umweltbewusst, würdest immer im Fahrrad zum Training kommen und so.
Ich komme, wenn es geht, mit dem Fahrrad, wenn das Wetter mitmacht, fahre ich schon mit dem Fahrrad.
Wobei er dann hinterher verraten hat, dass du gar nicht so weit weg wohnst vom alten Weg.
Ja, das ist wahr. Aber ich glaube, mit dem Fahrradfahren macht er, ist auch ganz lustig. Ich bin mit dem Fahrrad. Deswegen, viele wären froh, wenn sie mit dem Fahrrad fahren könnten zum Training und nicht da immer 10, 15 Minuten durch die Stadt gurken müssten. Deswegen der perfekte Schwiegersohn. Ja, das kann ich, glaube ich, selber nicht beurteilen. Das kann die Mutter von meiner Freundin.
Genau, was sagt denn die Schwiegermutter in Späße?
Die sagt auch immer, auf dem Platz bin ich, sieht man es mir an, dass ich halt den Willen habe zu gewinnen und dass es halt auch mal wehtun kann. Ja, und außerhalb halt alles ganz locker sehe.
Aber ich glaube, das ist genau die Sachen, die auch die Zuschauer sehen wollen, dass jemand da mit vollem Einsatz auf dem Platz ist. Und von daher, ich finde das super. Ich habe das Gefühl, der Lukas macht das auch so. Also ich habe nicht
Gefühl. Wir brauchen auch so Typen im Fußball. Ja. Das wäre schlimm, wenn wir nur noch so Schleimfurzer hätten oder so.
Köpi ist ja ähnlich, der kann sehr smart sein, wie er hier im Interview war. Und ich glaube, auf dem Platz ist der auch eine Drecksau. Und
gehört ja auch mal seine,
volles Programm ab. Genau.
Ich würde gerne zum Spielerischen mal überleiten, denn es kam tatsächlich auch, wir lachen hier die ganze Zeit und so, es kamen tatsächlich auch ein paar kritische Fragen irgendwie, gerade zur Spielweise. Da würde ich euch mal einfach so zusammenfassend fragen, wie zufrieden seid ihr einmal mit eurer eigenen Leistung und dann, wo seht ihr uns momentan als Mannschaft, irgendwie den SV Waldhof? Bei wie viel Prozent, wo stehen wir da? Irgendwie geht da noch mehr? Wie zufrieden seid ihr mit dem Spielerischen und so weiter?
Erstmal den Lukas, der ist im Moment Stammspieler.
Ja.
Der Mirko halt.
Ja, gut, meine, was ist eigene Leistung von mir jetzt? Oder? Ja, also ich sag, es gab gute Spiele, es gab natürlich auch nicht so gute Spiele, ja. Also wie auch die ganze Mannschaftsleistung auch war. Und. Klar, man versucht dann immer im nächsten Spiel alles besser zu machen. Gelingt einem nicht immer, aber wir sind immer bemüht, jeder einzelne von uns das Beste zu geben. Und klar, man hört auch die Stimmen von draußen so manchmal, ja, die was spielen die für einen Scheiß darunter und so manchmal, ja. Im Endeffekt lieber gewinne ich 2-1, bevor ich im schönen Spielen sterbe und dann am Ende 2-0 verliere oder so, weil ich zweimal ausgekontert werde. Muss ich auch ehrlich sagen, aber keine Frage, dass wir auf jeden Fall noch viel Luft nach oben haben, was das Spielerische angeht, was das Spiel mit dem Ball angeht und da arbeiten wir auch dran im Training. Ist natürlich auch klar, jetzt nach so zwei Jahren, wie es jetzt war, dass es halt auch nicht mehr ganz so einfach ist, immer direkt so wieder reinzufinden, und da wird man halt auch dran gemessen. Und es immer wieder so abzurufen, ist natürlich auch nicht immer so einfach, und aber wir sind alle bemüht, da mindestens da an letztes Jahr wieder anzuknüpfen, wenn nicht eher noch besser zu werden.
Hat es oder ist mit auch ein Grund vielleicht für die Startprobleme gewesen, dass schon die Hintermannschaft umgebaut wurde bis auf Hasan Amin? Du hast ja drei neue Mitspieler im Hintergrund. Du bist jetzt Stammspieler geworden, sag ich mal, vorher eher immer so, ja, mal Stammspieler, mal reingewechselt worden, aber selten durchgespielt. Jetzt doch ein bisschen anders. Also Michael Fink fehlt.
Ja, auf jeden Fall ein Typ wie Michael Fink fehlt, aber ich sag, so ein Typ wie Michael Fink haben nicht viele in der Regionalliga gehabt. Und was soll ich dazu sagen? Also wir sind halt viele neue Spieler, muss man dazu auch sagen, und es muss sich auch einspielen. Und man sieht jetzt auch, jetzt kommen wenigstens die Ergebnisse mal, und das ist auch das Wichtigste im ersten Moment. Und dann gucken wir auch natürlich auch, dass die spielerischen Komponente stimmen. Und aber an sich sage ich, wir sind jetzt im Kern viel, viel gefestigter. Also wir stehen viel besser wieder wie in den ersten Spielen, wir bekommen weniger Tore und lassen auch viel weniger zu. Und das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste im Fußball, dass du wenig Tore bekommst. Und vorne mit Hebisch und Köp und Deville und was wir alles da vorne haben, sind wir, glaube ich, immer für ein Tor gut auch.
Du stehst bei Teilen der Fans irgendwie selbst sehr stark in der Kritik. Bekommst du das mit? Und
Also ich habe das jetzt eher so ein bisschen gegen Heldesheim, habe ich mal was gehört oder so, so einen Reinruf, als ich eingewechselt worden bin. Oder einer hat mir was im Bus vorgelesen. Weil ich habe selber kein Facebook, ich habe kein Instagram, ich habe nichts, von daher können die Leute schreiben, was sie wollen. Lese ich sowieso nicht im Endeffekt. Und gut, was die Leute draußen reden, sollen sie reden. Im Endeffekt zählt das, was der Trainer aufstellt, was du auf den Platz bringst, was du an Ergebnissen bringst. Und daran wirst du gemessen im Fußball oder nichts anderes, was andere von draußen reinschreien.
Okay, und das beeinträchtigt dich aber auch nicht, wenn du das mitbekommst. Nö. Oder spornt dich vielleicht noch an oder sowas.
Ne? Ja, also in den Ansporn vielleicht eher, aber dass es mich jetzt irgendwie beeindruckt oder sonst irgendwas, eher nicht.
Wäre, also so mein Eindruck ist oft so, dass ich finde, im Vergleich zum letzten Jahren ist die Mitte bisschen offen, und da, dass du und Dorian da sehr viel, ihr seid ja überall, ja. Und glaube ich, was weiß ich, wie viel Kilometer ihr da abrackert, aber es fehlt so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, dann noch ein zusätzlicher Spieler, der vielleicht dann noch mehr in den Aufbau geht. Mhm. Wäre vielleicht eine taktische Umstellung auf 4-5-1 mit drei zentralen Mittelfeldspielern, vielleicht mit zum Beispiel jetzt dir und Gregorio und Dorian vorne?
Ja, also da gibt es bestimmt auch noch viele Variationen, was man machen könnte. Ich denke, der Trainer wiegt halt immer ab zwischen dem, was für Vorteile er dadurch hat und was für Nachteile. Zum Beispiel der Vorteil an dem 4-4-2 ist halt, dass wir vorne immer zwei Spitzen haben. Das heißt, wenn es Richtung
Tor geht, bringt es was?
Also sobald du eine Flanke reinschlägst, hat das schon mal was gebracht, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Zehner hast und der dich immer durchläuft, weil er auch immer am Spielaufbau öfters mal beteiligt ist, hast du schon mal einen Mann weniger vorne drin. So, andererseits, natürlich ist es dann auch für Dorian und mich manchmal schwieriger, Spielaufbau, Verteidigung und auch wieder trotzdem mit nach vorne was zu machen, ist auch manchmal ein bisschen schwer, da die Mitte zu finden. Dann haben wir manchmal auch, das war halt am Anfang der Saison auch so, dass wir auch die Abstände zwischen den Ketten nicht so perfekt hatten. Dann waren große Lücken, also zwischen den Reihen, sag ich mal, zwischen Mittelfeld und Sturm und so weiter. Und dadurch hat es der Gegner auch mal einfacher gehabt, dann an uns auch durchzukommen oder vorbeizukommen, was wir mittlerweile aber besser machen. Natürlich, Spielaufbau ist noch nicht, auf jeden Fall nicht perfekt, da sind wir noch weit davon entfernt, aber es kommt auch mal auf den Gegner an. Wie stellt er sich auf uns ein? Presst er vorne zu? Wenn er vorne presst, ist es eher schwerer rauszuspielen, da muss man auch mal mit langen Bällen operieren. Deswegen, ja.
Was fehlt dir noch konkret sozusagen, dass das besser werden kann?
Also ja, am Anfang, also wenn du eine gut dreimal Folge verloren hast, hat dir ein bisschen auch Selbstbewusstsein natürlich gefehlt. Ja. Und ansonsten, wir trainieren das, um das wieder auf den Platz zu bringen, brauchst du halt manchmal auch seine Zeit, sage ich mal. Der Philipp Förster, der davor zwei Jahre durchgespielt hat und jetzt auch halt bei dem Verein spielt, der auch für ihn angemessen ist, sage ich mal, so ein Spieler, natürlich hat er nochmal andere Impulse setzen können.
Um den Mirko auch mal wieder ein bisschen ins Boot zu holen, nicht, dass der uns hier einschläft. Irgendwie. Vielen Dank, Lukas. Ich lese einfach mal die Frage von Loyal seit 1980 vor. Finde ich spannend. In Mannheim hört man 2017 vom Ergebnisfußball des SV Waldhof. Nicht unbedingt schön, nicht spektakulär, aber irgendwie doch erfolgreich. Teilst du diese Einschätzung? Manche sprechen auch vom Dice'schen Ergebnisfußball.
Ja, ich glaube, es ist immer leicht zu sagen. Ne? Manche reden von draußen oder sagen, wir gewinnen, aber spielen schlecht. Aber manche müssen auch mal auf dem Platz selber gestanden haben, um es überhaupt beurteilen zu können.
Du willst also die Einschätzung nicht teilen?
Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben oft auch jetzt auch wie gegen Elversberg guten Fußball gespielt. Haben 3-0 gewonnen. Da hat uns, sag mal, jetzt hat viele zugejubelt, auch die Kritiker. Dann verlierst du eins wieder und dann heißt es gleich wieder alles scheiße. Und das finde ich nicht so gut. Die können immer viel schreiben und sagen. Aber ob sie mal selber auf dem Platz gestanden waren, bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Wenn ja, dann weiß ich nicht.
Interessant ist die Tatsache, in den 3 Spielen, die du nicht dabei warst, wurde verloren und in Frankfurt stand es 0-0, du kamst auf den Platz und es kam die Wende. Würdest du es wirklich an dir festmachen? Oder?
Das will ich nicht an mir festmachen. Ich glaube, wir haben immer noch 24 andere Superspieler, die die Spiele entscheiden können und spielen können. Ob ich jetzt 3-mal dabei war oder nicht und wir da 3-mal verloren haben, will ich nicht sagen, dass ich jetzt schuld bin oder gefehlt habe. In Frankfurt bin ich reingekommen und habe dann, sag mal, zum Glück für uns auch das Tor dann gemacht, was mich auch gefreut hat für die Mannschaft und für das ganze Team, für die Fans, weil ich glaube, nach 3 Niederlagen hofft man dann auch wieder zu gewinnen, um oben halt einfach wieder anzuknüpfen, und ich glaube, das haben wir auch langsam jetzt geschafft, dass wir da oben wieder Anschluss haben.
Ja, wie man sieht, die anderen lassen ja auch Punkte liegen, also Saarbrücken gewinnt auch nicht alles, Offenbach wird auch noch Punkte lassen, denke ich, im Laufe der Saison, spätestens bei uns.
Ja, das ist echt die Sache.
Ja, das wollte ich auch noch sagen eigentlich. Da heißt immer, wir würden uns so schwer tun gegen alle, gegen Koblenz, gegen Stadt-Allendorf, aber Saarbrücken liegt auch erstmal 1-0 hin gegen Stadt-Allendorf oder gegen Koblenz unentschieden, von daher.
Und man muss tatsächlich auch sagen, dass uns tatsächlich auch kein Gegner selbst bei den Niederlagen an die Wand gespielt hätte. Ja. Mit Ausnahme vielleicht in Stuttgart das Spiel, das war, glaube ich, da waren wir an manchen Stellen so ein bisschen überfordert, irgendwie hatte ich den Eindruck. Aber ansonsten ist das sehr solide, was wir spielen.
Mir kurze Frage, wie habt ihr euch so als Abwehr, findet ihr euch langsam? Der Kevin Nennhuber ist ja noch mit in diesem Abwehrverbund mit drin, sage ich mal. Also da wechselst du dich als mit ihm ab in der Innenverteidigung. Aber ansonsten so als Abwehr Marco Meierhöfer, dann ich glaub, eben wir haben Schuster, uns, Konrad
und vom ersten Armin. Spiel aus gesteigert. Ob jetzt ich gespielt habe, Kevin oder Kevin Nennhuber. Wir finden uns, glaube ich, Tag zu Tag. Natürlich ist es schwer, wenn man mit man noch nie zusammengespielt hat und der eine kam ein bisschen später wie der andere zum Training und in die Vorbereitung. Kevin war ja leider noch gesperrt, auch da zum ersten Spiel, Kevin Nennhuber, durch die rote Karte ja damals. Marco hat auch in Saarbrücken, glaube ich, eine schwere Zeit gehabt. Auch nur weniger da gespielt. Ich glaube, es ist dann einfach schwierig so. Oder was heißt schwierig? Es braucht halt einfach Zeit, sich zu finden. Es ist halt kein eingespieltes Team, sage ich mal, gewesen. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir alle, ob wir drei in der Mitte, die Außenspieler sind halt alle, glaube ich, ein gutes Team und gut eingespielt. Da kann reinkommen, wer will. Es passt einfach.
Genau, du sagst gerade Saarbrücken, Marco Meierhöfer, hast du mit ihm zusammen gespielt, Lukas?
Ja, ich habe die ersten 2 Jahre mit ihm zusammen gespielt in Saarbrücken, genau.
Okay, also ihr kennt euch noch ganz gut. Ja. Und von daher ist ja wahrscheinlich für den Marco auch ganz nett, hier jemanden zu haben.
Ja, Hasan kann den ja auch noch, von daher hat er gleich Anschluss gehabt.
Alles gepasst.
Ich würde gerne noch eine Frage hier von Tarik vorlesen, die geht erstmal an dich, Lukas, weil es da noch um die Taktik geht. Welche taktischen Grundvorgaben bekommst du von Gerd Deiss? Ja, vielleicht erstmal die.
Kommt natürlich aufs Spiel an, gegen wen wir spielen. Mhm. Klar, dass immer einer die 6 besetzen muss. Das heißt, dass wenn Dorian weiter vorne ist, also muss ich bleiben. So halt, das Wechselspiel muss halt stimmen. Was für Gegenspieler wir haben, dass wir uns auf die einstellen. Halt grundlegende Dinge meistens erstmal.
Okay, und gibt es einen Unterschied im Vergleich zu Dorian, der irgendwie
Also ja, es kommt drauf an, es gibt Spiele, wo er vielleicht dann eher will, dass der eine defensiver ist und der andere mehr den offensiveren Part macht oder mal gerade umgedreht oder eher im Wechsel, also das spricht er dann halt vorher an.
Okay.
Was
okay.
er da von wem haben will.
Okay. Ist aber ist nicht eigentlich generell, also Dorian eigentlich eher der offensivere und du der defensive, kann man das so sagen oder ist das?
Ja, ich denke, es ist ein gutes Wechselspiel eigentlich mittlerweile bei uns, aber ich denke, dass Dorian schon so mit auch ein bisschen der Offensive ausgerichtet ist.
Okay.
Dann frage ich mal den Mirko, wo siehst du dich denn eher? In der Innenverteidigung oder auf der 6, wo du auch schon gespielt hast?
Ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon dieses Jahr beides gespielt. Ich denke, wir haben. Oder mir wurde als Sechser geholfen, wie als auch Innenverteidiger von der Mannschaft.
Wo fühlst du dich wohler?
Ich fühle mich schon wohl hinten in der Innenverteidigung, weil ich das halt auch meine Jugend gespielt habe, aber ich sage auch, ich kann es auch auf der 6 spielen. Glaube ich, habe ich auch schon bewiesen, sage ich mal. Gegen Völklingen, da haben wir, glaube ich, auch gut gespielt auf. Also ich mit Dorian auf der 6. Und es hat auch, glaube ich, gepasst mit den Innenverteidigern.
Und du bist, glaube ich, auch als Backup für den Marco Meierhöfer gedacht gewesen.
Ja, ich kann auch, oder ich kann, ich habe in Karlsruhe damals auch als mal Außenverteidiger trainiert, ob links oder rechts.
Okay, also auch da schon Erfahrung gesammelt.
Ja, also es, sagen wir es, nicht so die fremde Position, aber ist jetzt nicht die optimale.
Nicht die Wohlfühlposition.
Genau.
Okay. Ausgebildet bist du aber als Innenverteidiger, hast du gesagt, genau. In der Jugend. Okay.
Genau. Und was sind so deine, was würdest du sagen, deine große Stärke?
Also meine Stärke, ich glaube, ich bin sehr kopfballstark und zweikampfstark.
Ja.
Von hinten raus mache ich eigentlich auch gerne das Spiel und habe gerne den Ball bei mir und auch in den eigenen Reihen eigentlich. Klar ist immer schwierig aufs Spielen, wie die Gegner anlaufen, wie die Gegner stehen. Man muss schon schauen. Aber eigentlich bin ich, denke ich, schon auch am Ball ganz gut und mache auch gerne mal das Spiel. Aber so meine größten Stärken, denke ich, ist Zweikampf und Kopfball.
Mhm.
Und ich bin halt jemand, ich will immer und versuche auch meine Mannschaftskollegen mitzureißen.
Ja, alles klar. Lukas, deine große Stärke?
Oder Stärke? Könnt ihr mal einen Kritiker fragen, was die sagen? Nein.
Was selbst deine Kritiker dazugestehen, kann ich dir sagen, ist, dass du Kilometerfresser bist.
Ja, also ich denke, ich bin relativ laufstark. Versuche mich eigentlich überall reinzuhauen, in jeden Zweikampf, soweit es geht, und habe aber trotzdem noch, denke ich, ein ganz ordentliches Passspiel. Und ja, ich versuche mich auch immer mit trotzdem nach vorne mit einzuschalten, irgendwie doch noch einen Weg nach vorne mitzumachen, wenn es mal für die Stürmer schwerer fällt. Und ja.
So. Ab und zu triffst du auch mal, ne? Wie in Kassel zum Beispiel dieses Jahr.
Genau, ab und zu darf es auch mal sein. Darf auch mal ab und zu öfter sein.
Ja. Und aber wo du gerade sagst, du kriegst in jeden Zweikampf, da erinnere ich mich an eine ganz üble Szene in Nöttingen letzte Saison. Mhm. Ziemlich Spielbeginn. Ihr zwei steigt in die Luft und du sackst wie ein Stein zu Boden.
Ja.
Oder wie ein Sack. Was ist da passiert?
Ja gut, ich habe es dann auch nur im Video im Nachhinein mal anschauen können, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte.
Sprich, du warst bewusstlos.
Ja genau, ich bin nach 2 Minuten, war das halt zum Kopfball hoch, wurde in der Luft Kopf an Kopf halt getroffen und bin direkt bewusstlos geworden in der Luft, bin halt schon bewusstlos auf den Boden gefallen, habe dann noch die Nase gebrochen gehabt und ja. Bisschen unschöne Szene, aber gehört halt dazu im Fußball.
Und war das so ein Schockmoment für die Mannschaft, dass die wirklich in Nöttingen dann auch nicht vielleicht ihr volles Potenzial abgerufen hat? Das Spiel ging ja 2-3 verloren. Man hat natürlich nicht mit der, ich sag mal, Bestbesetzung in Anführungszeichen gespielt, aber war das mit dem Grund, diese Verletzung, dass da die anderen vielleicht doch ein bisschen mit angezogener Handbremse im Hinblick auf die Relegation gespielt haben?
Müsste man mal vielleicht die fragen, aber ich denke auf jeden Fall nicht. Also vielleicht ja, vielleicht nein, könnte ich es gar nicht sagen, weil in dem Moment lag ich im Krankenhaus. Nee, ich war auch dann eine Woche dort, also erstmal zu Hause, deswegen habe ich auch das gar nicht die Nachbesprechung so mitbekommen, was da so los war.
Du bist im defensiven Mittelfeld zu Hause irgendwie, haben wir es ja schon mit des Öfteren davon gehabt. Du bist da auch ausgebildet, nehme ich dann an.
Genau, ja, ich habe eigentlich meine ganze Jugend im Zentralmittelfeld, 6, 8, also mal so, immer gespielt. Habe ansonsten eigentlich kaum mal Ausreise woanders gehabt, mal kurz mal ein Spiel rechts außen mal gemacht oder so, aber das war dann auch nicht so prickelnd, deswegen lieber auf der 6, aber ja. Nee, eigentlich nur auf der zentralen Mittelfeld.
Okay, du hast gesagt, du bist ein Kilometerfresser, beziehungsweise Carlo hat es gesagt, du hast es bestätigt, irgendwie, dass du gerne irgendwie auch ein bisschen die weiteren Wege gehst. Teloko möchte von euch beiden wissen, ich fange mal bei dir an, Lukas, ob ihr uns eure Werte aus der Leistungsdiagnostik, aus der Vorbereitung irgendwie mitteilen könnt. Weißt oder ob das ein Geheimnis
ist. Weißt du deinen Wert noch? Oh.
Ich habe meinen, glaube ich, schon vergessen. Ich glaube, der Teloko interessiert ist, weil er selber, ich glaube, Triathlet ist, ne? Und deswegen...
Boah, 4,9.
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwas 3,33 so. Aber ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, weil ich...
Bei mir war es, glaube ich, 3,95 oder sowas.
Dann könnt ihr das kurz einordnen, was heißt
3,95? Oh ja, da geht es um Millimol im Laktat und was weiß ich. Also es ist ein bisschen komplizierter, nicht so einfach zu erklären, weil man verstehen wir selber. Ich spiele auch nicht ganz, was der Wert jetzt bedeutet. Okay. Wir wissen nur die Zahlen, was ein bisschen besser und was ein bisschen schlechter ist.
Und was ist... Höher ist besser oder niedriger? Höher
ist besser, okay. Ja. Okay. Niedriger ist schlecht.
Okay, also ist so zum Beispiel ein Wert von 5 ist super?
Unmenschlich.
Ist unmenschlich, ja. Okay. Und was hattest du nochmal, 3,9?
Ja.
Ja, du auch mit? Also
3,3.
Okay, alles klar. Ja, ja gut, das sieht man ja, ja dann vielleicht
ich
einfach.
Sag, ein richtig guter Wert ist eigentlich ab 4,0, sag ich mal. 4,2 so.
Okay. Okay, gut. Es fällt auf, dass die Mannschaft... extrem, dieses Jahr extrem stark ist bei Standardsituationen. Wie kommt das? Trainiert ihr das?
Ich fand eigentlich auch schon letztes Jahr. Also wenn mich an Marcel Seger denkt.
Stimmt.
Oder
die Eckbälle waren so ein bisschen das Problem, glaube ich, letzte Saison.
Ja. Nee, also wir haben auch ganz gute Standardschützen dieses Jahr. Also Hassan bringt die Dinger sowieso gut rein. Und mit Andreas Ivan haben wir auch nochmal 9 guten Standardschützen bekommen. Und
Diering hat gestern ganz gut geschossen.
Genau. Ja. Also da haben wir schon eine gute Variabilität auch drin und mit Mirko einen super Kopfballschüler zugekommen, ja, Kopfballmaschine.
Weil wir es gerade von Hasan Amin hatten, wisst ihr, ob der beim Länderspiel weilt oder ob der irgendwie spielen wird gegen Saarbrücken? Ja. Das hört sich doch schon mal gut an. Ja.
Der Maurice Deville, hat mein Vorgespräch, ist wohl auch da, ne? Also ja. Er war im Training heute
zumindest.
Ja. Okay, vielleicht bevor wir es wieder vergessen, interessiert mich auch mal und den Uli Stilliger interessiert es auch. Macht ihr was neben dem Fußball, also ein Studium oder seid ihr Vollprofis? Vielleicht hast du, Lukas?
Gut, ich habe halt beim VfB damals meine Fachhochschulreife ganz normal gemacht. Habe mich dann erstmal auf Fußball konzentriert, weil ich gesagt habe, gut, Fernstudium kann ich immer noch anfangen. Das ist jetzt nicht das große Problem dann. Bisher habe ich dann noch bei der Deutschen Vermögensberatung, also im Vermögensbereich, für mich einfach auch für mich selber, um mich ein bisschen weiterzuentwickeln, ein bisschen was für den Kopf zu tun, im Finanzbereich was gemacht, aber ansonsten gerade aktuell nur Fußball.
Und was würdest du studieren, wenn?
Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade auch
nicht. Mirko, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe meine Schule abgeschlossen hier in Mannheim, die Realschule. Durch das, dass ich ja da in Karlsruhe trotzdem gespielt habe, war das immer ein bisschen viel Stress auch in der Jugend, was heutzutage halt viele Jugendspieler haben und leider auch keine Jugend haben, weil sie das Ziel haben, einfach Fußballprofi zu werden. Ja, und dann, bis jetzt habe ich noch nichts gemacht.
Genau, bei Karlsruhe SC, das haben wir vorhin vielleicht noch gar nicht richtig besprochen, du warst da im Kader der ersten Mannschaft tatsächlich auch und dann habe ich gelesen, hast dich schwerer verletzt, beziehungsweise musstest im Trainingslager, das Trainingslager abbrechen und wurdest am Oberschenkel operiert.
Ja, es war bestimmt 10 Minuten, bevor wir abgereist wären, bin ich mit einem Mitspieler zusammengestoßen. Was eigentlich nichts Wildes ist, aber irgendwie hat sich in meinem Oberschenkel halt was getan und hat dann einen Muskelbündelriss und ein Compartment und der Rückflug war nicht so schön und hatte auch etwas Glück, weil wenn ein Zentimeter mein Oberschenkel mehr geschwollen wäre, dann hätte es mir alles abgedrückt und hätten es mir vielleicht abnehmen müssen.
Okay.
Aber unser Mannschaftsarzt, Dr. Kafalsis, den kenne ich auch schon länger und bin ich auch sehr dankbar, dass er mich operiert hat. Und das ganze 4-mal hat er mich operiert.
Okay. Das heißt, die Saison war dann für dich auch gelaufen und danach war ein neuer Trainer da?
Ich war dann in Karlsruhe noch ein halbes Jahr. Dann trainiert halt und dann habe ich halt auch für mich gesagt, ich möchte spielen. Und bin dann den Schritt in die dritte Liga gegangen und habe da dann auch 17, 18 Spiele gemacht. Ja, und bin dann auch wieder gegangen.
Okay, wie war es denn so, Sonnenhof Gras-Aspach ist es nicht unbedingt als Zuschauermagnet bekannt. Nee. Wie ist das Umfeld dort?
Ja, das Umfeld ist, glaube ich, wie in Steinbach.
Also du hast jetzt zwei Jahre dann quasi in der tiefsten Provinz gespielt.
Ja, eher bei, ich sag mal, Dorfvereinen oder kleineren Vereinen, jetzt halt nicht so die Traditionsvereine wie jetzt der Waldhof oder der KSC. Ich habe viel mitgenommen. Ich habe meine Spiele dort gemacht, sage ich mal, habe einen Teil dazu beigetragen, was wir dort erreicht haben, weil wo ich im Winter hinkomme, waren wir 20.
Okay.
Und haben es dann irgendwann noch geschafft, nicht abzusteigen. Im Jahr darauf haben wir eine super Saison gespielt und bis zum Schluss eigentlich oben mitgespielt und halt zum halt eingebrochen leider dann und ich sag mal jetzt den Aufstieg, was eigentlich nicht der Plan war, halt dann nicht verfolgen können, so sagen wir mal so.
Wer war in Groß-Asbach dein Trainer eigentlich? War das Rüdiger Rehm?
Ja, erstmal war es der Herr Rapolda.
Herr Rapolda, okay.
Ja,
alter
Bekannter. Ja, hab mich auch gefreut, unter ihm spielen zu dürfen, weil er hat auch früher meinen Cousin, den Norbert Hofmann, in Mannheim hier trainiert.
Ach, okay. Was? Ah, das wusste man jetzt auch nicht. Das ist ja interessant.
Ja, wir hatten kurz vorher, bevor ich nach Asbach gewechselt bin, ein Freundschaftsspiel auch gegen Asbach. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen eingeschleust und hab auch ein super Verhältnis zum Herr Rapolda.
Wie ist der so als Trainer? Also er ist als harter Hund verschrien, ist es so?
Ja, also er ist schon, ein harter Hund, aber er bringt einen auch weiter und man kann schon viel lernen von ihm.
Und wer kam danach? Er war wieder ruhiger im
Rehm. Dann war es der Herr Rehm, ja.
Okay. Ihr sitzt die Trainer dann oder habt ihr die Trainer gesitzt?
Ja, ich mach das so, weil ich will mich nicht angreifen lassen.
Okay. Du auch, Lukas, ja?
Ja.
Okay.
Ich glaube, das ist auch eher Standard. Ja. Denn, um den Lukas aber mal wieder ins Boot zu holen, wir hatten es gerade so von Erfolgen. Ich stelle mal die Frage von Amator. Du hast in deiner Jugend einige U16-Länderspiele bestritten. Damals standen mit dir zum Beispiel auch Timo Horn, Loris Karius, Johannes Geis im Kader, die heute einen Marktwert von mehreren Millionen haben, schreibt er hier. Oder salopp gesagt, auch entsprechend gut Kohle scheffeln. Das weiß ich nicht, aber er behauptet es mal.
Kann hier gut sein.
Auf der anderen Seite sind auch einige deiner ehemaligen Kollegen aus der U16-Nationalmannschaft komplett in der Versenkung verschwunden. Du spielst aktuell immerhin in der vierten Liga, bist kürzlich nur um Harris Breite an der dritten Liga vorbeigeschrammt und hast mit dem VfB 2 auch schon dritte Liga gespielt. Bist du zufrieden mit dem bisher Erreichten?
Ja, also ich denke, nach oben hin gibt es eigentlich nie Grenzen, aber ich bin soweit eigentlich schon, damit kann ich auf jeden Fall gut leben, wie es bisher gelaufen ist. Man hat immer auch Rückschläge gehabt und hat auch Gründe, warum es da ist, wo man ist. Ob es auch ein bisschen Glück hat natürlich auch gefehlt am Ende beim VfB, ist halt so. Aber soweit kann ich damit leben und bin auch sehr zufrieden damit. Klar würde ich sagen, lieber würde ich in der zweiten Liga vielleicht spielen als in der vierten. Vielleicht auch mit dem Waldhof. Wäre natürlich noch schöner, aber ist alles in Ordnung, so wie es ist.
Okay, dann fragt er weiter, passt vielleicht auch als Überleitung irgendwie, wenn wir vielleicht mal aufs kommende Spiel gegen Saarbrücken kommen wollen. Damals mit dir im Kader bei der U16 war auch Patrick Schmidt, derzeit sehr erfolgreicher Torschütze bei unserem kommenden Gegner, dem 1. FC Saarbrücken. Du hast mit dem ja zusammen schon gespielt. Ihr habt auch beim FCS zusammengespielt, richtig?
Ja, Monate zumindest, bevor es nach Hamburg gewechselt ist.
Okay. Der Amator möchte von dir wissen, beschreib mal kurz deine Zeit beim 1. FC Saarbrücken und was hat dich dann zum Wechsel bewogen, irgendwie hier zum
SV? Also beim FC war ich eigentlich auch zufrieden das erste Jahr, also was heißt zufrieden, mit dem, was wir erreicht hatten. Problem war bloß, dass ich mich nach dem vierten Spieltag verletzt hatte, schwer am Knie. Dann, als ich wieder fit war, hatte ich 3 Spiele gemacht, dann war Winterpause, habe dann Mandelentzündung gehabt und war dann, glaube ich, 2-3 Monate krank erstmal und hatte pfeifrisches Drüsenfieber.
Mirko, was gibt's da zu lachen?
Dann habe ich mein erstes Spiel gemacht, habe mich direkt im Knöchel verletzt. Also es war ein richtiges Seuchenjahr, sage ich mal so, mein erstes Jahr so vom Fußballerischen, privat gesehen. Aber von der Mannschaft her war es halt top, also die Mannschaft hat mir gefallen, wir waren erfolgreich. Im zweiten Jahr hat sich halt auch der Erfolg von der Mannschaft irgendwann eingestellt, sag ich mal. Und ich wollte einfach wieder was Neues haben, weil es war einfach dann nicht für mich fußballerisch die beste Zeit und wollte einfach wieder dahin, wo ich auch schon war, im Endeffekt mit dem VfB 2. Und habe auch hier beim Waldhof das Ziel gesehen, dass ich es auch erreichen kann wieder. Und
dann kam Kenan Kocak auf dich zu, genau. Oder wie lief das?
Ja, bei mir war es Kenan Kocak, der sich mit mir in Verbindung gesetzt hatte. War noch zu dem Zeitpunkt im Urlaub, glaube ich, nachdem es nicht geklappt hatte. Ja, genau, so lief es im Endeffekt.
Genau. Saarbrücken, da würde mich interessieren, die haben ja wirklich die letzten Jahre mächtig investiert und investieren immer wieder. Kannst du dir vorher erklären, warum es bisher nicht geklappt hat, dass die einen von den ersten beiden Plätzen belegt hatten, jetzt die letzten beiden Jahre?
Die letzten zwei Jahre, gut. Gut, letztes Jahr war, glaube ich, so auch ein bisschen Übergangsjahr. Da ist auch die Frage im Stadion, was passiert da und so weiter. Und jetzt dieses Jahr wollen sie ja wieder richtig angreifen. Warum es nicht geklappt hat, ja, das Ding ist halt, klar, Geld bringt zwar schon auch irgendwo mit Erfolg, aber nicht nur Erfolg. Und wirklich das gesetzte Ziel, durch die schwierige Relegation zu kommen, nur mit Geld zu schaffen, ist halt die Frage, ob das immer so möglich ist. Es hilft auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall nicht alles, sage ich mal so. Und deswegen hat es auch nicht geklappt davor.
Wie schätzt ihr das Spiel jetzt am Sonntag ein? Wie wird es laufen?
Chancen. Ja, also dass wir Chancen haben, auf jeden Fall zu gewinnen, das ist keine Frage. Ja. Die Frage ist halt, wie weit kriegen wir das auf den Platz, was wir alle uns vornehmen. Wie ist Saarbrücken drauf, ist natürlich auch die Frage.
Wie spielt denn Saarbrücken? Wisst ihr das schon? Nein. Also spielen die, also ich meine, man weiß ja, die haben ja einen Bombensturm. Ja. Die haben ja, glaube ich, irgendwie 20 Tore, die beiden, ungefähr. 18.
Also ich glaube, der Lottner hat seine Aufstellung noch nicht durchgegeben, Paul.
Weiß nicht, ob er das nochmal
will. Nee,
ich meine die Spielanlage, wie Saarbrücken spielt, also eher offensiven...
ja, ich glaube auf jeden Fall Ballbesitzfußball.
Ballbesitzfußball, okay. Kommt ihr damit klar? Also sozusagen, dass ihr die Mannschaft seid?
Ja, ich sag, für uns ist es auch mal gar nicht mal so schlecht, auch wenn wir mal ein bisschen... uns erstmal sauber stellen und ich sage, wir sind auch eigentlich eine relativ gute Kontermannschaft, also wir haben viele unserer Tore durch Konter gesetzt, letztes Jahr schon und ich glaube, das kann uns auch ganz gut liegen.
Bei Ballbesitzfußball fällt mir ein, also mir fällt auch auf, unter Kenan Kocak haben wir sehr früh, oder die Mannschaft sehr früh gepresst. Das macht ihr unter Gerd Deiss nur bedingt, also vielleicht gegen Ende des Spiels, wenn dem Gegner ein bisschen Luft ausgeht, hat man das Gefühl, da wird ein bisschen mehr gepresst, aber sonst sei ja doch eher jemand, die Mannschaft, jemand, die die Gegner ein bisschen kommen lässt oftmals, was mir als Schweißperlen auf die Stirn bringt, aber ist das so gewollt, nehme ich an, ne? Also ihr versucht das aus einer kompakten Abwehr dann eher den Gegner ein bisschen rauszulocken oder reinzulocken und dann ihn nicht zum Zuge kommen zu lassen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben ja auch Besprechungen, der Trainer gibt uns ja Sachen vor, was wir machen sollen. Und manchmal stehen wir ja, ich sag mal, ein bisschen tiefer wie sonst. Manchmal stehen wir vielleicht ein bisschen weiter vorne. Es kommt ja auch immer auf die Situation an. Wenn, ich sag mal, ein schlechter Ball kommt oder der Gegner den Ball halt schlecht annimmt, ist ja meistens dann so ein Zeichen, jetzt können wir langsam. Mhm. Oder wenn der, ich sag mal, die Innenverteidiger sich die Bälle zuspielen und es sind halt einfach lange Wege und dann wird einfach mal von hinten, sag ich auch mal, von uns allen, von den Sechsern, von den Innenverteidigern, wir haben irgendwann ein Zeichen gegeben, dass wir halt mal jetzt drauf gehen.
Inwiefern werdet ihr vorbereitet von Gerd Deiss? Also wie bereitet ihr euch jetzt auf ein Spiel wie gegen Saarbrücken vor? Läuft das Training ganz normal ab? Macht ihr?
Nö, also wir haben schon unsere... Klar, im Training gibt es Sachen, die nicht verändert werden, also die meistens ähnlich sind. Aber es gibt natürlich auch immer spezifizierte Sachen für besondere Gegner, wo der Trainer sich auch vorher Sachen angeschaut hat, Videos angeschaut, die uns dann mitteilt und weitergibt. Und das versuchen wir auch manchmal im Training dann irgendwie anzutrainieren. Zum Beispiel wenn wir zwei Mannschaften machen, zu versuchen zu simulieren, wenn jetzt das der Gegner ist, wie würde der das machen, so auf die Art und Weise.
Okay. Was liegt euch beiden denn mehr? Ich fange bei Mirko an, eher der Ballbesitzfußball oder tatsächlich irgendwie ein schnelles Umschalten, wobei beim Innenverteidiger vielleicht hätte ich beim Mittelfeldspieler fragen sollen.
ob wir jetzt Ballbesitz haben oder nicht, ich glaube, wichtig ist, wenn wir den Ball haben, dass wir ihn halten und gut in den Reihen halt spielen und ich denke mal einen sauberen Ball nach vorne auch spielen. Wenn wir ihn nicht haben, dann heißt es halt, arbeiten, bis wir ihn wieder haben.
Okay, im modernen Fußball habe ich so einen Eindruck, gerade im Spitzenfußball hat sich das so ein bisschen gewandelt. Wenn ich mir den FC Barcelona von vor ein paar Jahren irgendwie denke, da war ja nur Ballbesitz irgendwie das Motto. Inzwischen tendiert es eher so Richtung Umschaltspiel, sprich auf den Ballbesitz, auf den eigenen hoffen und dann schnell umschalten irgendwie nach vorne.
Immer so, wenn du den Ball gewinnst, in dem Moment ist der Gegner meistens ungeordnet. Und wenn du es schaffst, den Ball, umso höher du den Ball gewinnst meistens, umso näher ist das Tor und umso mehr Möglichkeiten hast du dann halt auch direkt dann einen Gegenangriff zu setzen. Weil du dann immer dann den Gegner erwischst, wenn der gerade unsortiert ist. Das ist der Vorteil halt daraus, klar. Aber andererseits wenn du wie Barcelona halt eine halbe Stunde Ball und her spielen kannst, bis der Gegner müde ist und dann aber trotzdem noch zielführend den Ball nach vorne spielen kannst, in Richtung Tor, dann hat das natürlich auch seine Vorteile.
Was ist denn so die Spielphilosophie von uns jetzt, von Gerd Deiss?
Ich glaube, wir stehen ja am Anfang oftmals tief und wenn wir den Ball haben, versuchen wir ja schon den Ball zu halten und uns, sag mal, Lücken zu erarbeiten. Aber wenn wir halt, sag mal, wenn der Gegner halt mehr den Ballbesitz hat, dann versuchen wir ja auch dann irgendwann mal Druck zu machen und halt vorne den Ball zu erobern, weil es, so wie der Lukas jetzt sagt, einfach die Wege dann auch kürzer zum gegnerischen Tor sind. Ich glaube, das ist so eine kleine Mischung bei uns, so zwischen Ballbesitz und
auch mal abwarten
oder dann halt vorne drauf. Ich denke mal, die Leute von draußen denken viele, wir haben kein System oder keinen Plan, so wie man das sagt.
Mirko, du traust den Zuschauern aber auch nicht so viel zu.
Nee, aber die trauen uns ja auch nicht immer alles zu.
Hat er recht, oder?
Variable an jedenfalls 30.
Nee, das ist halt so, ich sag mal, es kommt immer auch aufs Spiel drauf an. Jetzt, wenn man gesehen hat, gegen Worms, da haben wir den Ball die ganze Zeit und dann konnten dann die Gegner nur. Oder wenn ich sehe, wir haben gegen Elversberg, waren wir auch tiefer gestanden, dann haben wir gekontert. Es kommt immer darauf an, wir stellen uns ja auch auf den Gegner, sag mal, ab und zu ein bisschen ein. Aber ja, ich denke, es kommt aufs Spiel drauf an.
Noch eine kurze Frage an den Lukas, wir sind gleich zu Ende. Kannst du dem Trainer Tipps geben, wie man Schmidt und Behrens in den Griff kriegt?
Boah, schwer. Am besten halt so zustellen, dass sie gar nicht am Ball kommen.
Okay, dann hat der Ivo, glaube ich, noch eine Frage.
Ja, ich wollte erstmal die Leute noch auffordern, am Sonntag alle ins Karl-Benz-Stadion zu kommen. Wir spielen, wie gesagt, Spitzenspiel gegen den ersten FC Saarbrücken. Irgendwie, ich glaube, mehr Spitzenspiel geht bei uns in der Liga nicht, außer vielleicht, wenn Offenbach kommt. Aber die kommen ja dann auch irgendwie noch zeitnah zu uns. Kommt erstmal am Sonntag um 14 Uhr alle ins Karl-Benz-Stadion. Der SV Waldhof spielt gegen den ersten FC Saarbrücken. Da spielt der zweite gegen den dritten. Wir können wieder an die Spitze irgendwie rankommen, wenn wir gewinnen, auf 3 Punkte. Es wird hoffentlich ein Spektakel und ich fordere alle irgendwie aufzukommen. Danach könnt ihr irgendwie noch beim Ferndachverband irgendwie vorbeischauen nach dem Spiel und gegen den DFB saufen. Nähere Informationen irgendwie gibt es da auf der Webseite von Pro Waldhof. Bevor wir jetzt aber zu Ende sind, wollte ich unbedingt von Mirko noch wissen, was es mit seiner Nummer 37 auf sich hat, die er laut randvoll nicht nur auf dem Trikot trägt. Wo trägst du sie denn noch erstmal?
Ich habe mir die tätowiert auf dem Arm, auf dem linken, wie die Nummer 30 aber auch, weil das sind so meine 2 Trikotnummern. In Karlsruhe bin ich, sag mal, mit der Nummer 30 Profi geworden. In der dritten Liga habe ich mit der 37 meine ersten Spiele gemacht. Und es haben so meine Bedeutung. Ich bin jetzt auch niemand, wo es sagt, ich brauche die 10, die 5 oder die 7. Ich habe so meine 2 hohen Nummern, sag ich mal. Und die habe ich mir auch auf dem Arm tätowiert.
Okay, und der Lukas ist die Nummer 8, weil er die Nummer 8 bekommen hat, oder?
Ich habe jetzt die 18.
Die 18, okay.
Ja. Aber ich sehe hier gerade eine Frage vom Timo. Auch mal wieder. Gut. Viele Fans stehen da, die wollen, dass ihr euer Trikot hergebt. Was kostet euch das, wenn ihr ein Trikot abgibt? Müsst ihr das voll zahlen?
Ja. Also klar, wir kriegen, glaube ich, ein paar Prozente, ja. Mhm. Aber wir müssen die größtenteils auch selber zahlen, ganz normal.
Okay. Deswegen seid ihr also ein bisschen geizig damit.
Ja, deswegen ab und zu.
Letzte Frage an beide irgendwie. Habt ihr Spitznamen und wenn ja, wie lauten die?
Rotzünder.
Rotzünder. Nee, also, ich glaube, Lukas, den rufen viele Kief halt mit dem Nachnamen, ja. Oder machen auch mal einen Spaß mit Kief the Chief.
Ja.
Ja.
Und bei Mirko ist eigentlich nur Mirko.
Ja.
Mirko passt auch gut zu ihm, oder?
Ja. Gibt es eigentlich Probleme? Hast du auf dem Trikot M.Schuster stehen? Für was eigentlich das M? Das unterscheidet euch beide ja auch nicht so wirklich.
Das habe ich auch nicht verstanden, ist ja gleich mal jetzt.
Ich hatte M.Schuster.
Ja.
Und jetzt habe ich nur noch Schuster.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, aber ich glaube, man sieht es an der Trikotnummer, weil wir haben ja auch die Cortes. Da steht ja auch kein
Gut, aber Marco hat er auch mit M, ne?
Ja, das ist ja das.
Ja, aber der Kicker schreibt MI für Mirko und dann MA für Marco.
Martin, mit Mikrofon versteht man dich vielleicht auch noch irgendwie, aber
der
schön.
Kicker schreibt MI und für
der,
Mirko.
Der Martin war auch da, das habt ihr jetzt dann mitbekommen. Ich danke euch beiden erstmal ganz herzlich, irgendwie, dass ihr heute da wart. Ruft die Zuschauer nochmal dazu auf, irgendwie am Sonntag fleißig ins Stadion zu kommen. Unsere nächste Sendung am 1. November wird vermutlich ausfallen, weil wir da gegen die TSG Hoffenheim spielen und wir gehen natürlich lieber ins Stadion als hier ins Studio. Also voraussichtlich unsere nächste Sendung erst wieder am Nikolaustag, am 6.12. Dann hoffentlich auch wieder mit so zwei interessanten Studiogästen wie heute Abend. Vielen Dank Mirko, vielen Dank Lukas. Ansonsten waren am Mikrofon
auch
der Paul, der Carlo
und der Ivo.
Bis dann, ciao.
Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es zieht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Business logen eure Kunden besser wert. Nein, 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 so geht das nicht weiter.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.